Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es gibt Gerichtsprozesse, die finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ohne Journalisten, ohne Kameras. Und es gibt Gerichtsprozesse, wo die Prozesse nur und die Berichterstattung nur so überläuft, die Presse davon nur so überläuft, und alle müssten alles davon wissen. Eines Tages wird es ein Gericht geben, auf das jedes Fall jeder darauf aufmerksam gemacht wird, was jeder mitbekommen wird, wo jeder persönlich gemeint ist. Es ist Gottes Gericht. Wenn Jesus wiederkommt, wenn es um uns persönlich geht, wenn wir alle durchschaut werden. Wir sprachen letzten Sonntag schon von diesem Gericht Gottes, dass es dies gibt, doch wir sprachen auch davon, dass wer Gottes Wort hört und dem himmlischen Vater glaubt, der nicht in das Gericht kommt, weil sein Leben bereinigt ist, weil er dann einen Fürsprecher hat in Jesus, durch Jesus. Doch vorher sollten wir zu unserer Schuld stehen. Vorher sollten wir um Vergebung bitten und vorher sollten wir Jesu Opfer für unsere Schuld erkennen und auch akzeptieren und sollten auch begangenes Unrecht bereinigen, wenn es zu bereinigen geht. Denn Gott können wir nichts vormachen, Gott durchschaut uns. Das hat auch kein Geringerer als Abraham erlebt. Schuld und Sünde wurde sichtbar. Und Abraham konnte nichts beschönigen. Im Kapitel 20 steht dies im ersten Buch Mose. Ich lese uns die ersten 13 Verse. Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gerar. Er sagte aber so von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da wandte Abimelech, der König von Gerar, und sandte hin und ließ sie holen zu sich. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes um des Weibes willen, das du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum, ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder gegen mich sündigst und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührt hast. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, dass du des Todes sterben musst und alles, was dein ist. Da stand Abimelech früh am Morgen auf, rief alle seine Großen und sagte dies alles vor ihren Ohren. Und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und herzu und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Und Abimelech sprach weiter zu Abraham, wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast? Abraham sprach, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht in diesem Ort und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Auch ist sie wahrhaft meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Muttertochter, so ist sie dann auch meine Frau geworden. Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern ließ, sprach ich zu ihr, du Liebe, tu mir das an, dass wo wir hinkommen, da sag, dass du mein Bruder bist, dass ich dein Bruder bin. Entschuldigung. Warum Abraham weiterzog, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall kam er in Gerar an, einer bedeutenden Grenzstadt zwischen Kanaan damals und Ägypten. Vielleicht kann das nicht jeder lesen, aber den roten Kreis sieht man und das ist im Süden von Israel und dort ging es dann nach Ägypten. Er war schon mal in Richtung Ägypten unterwegs und Abimelech war so ein kleiner König, so ein Stadtkönig, das gab es dort öfters und in und um Gera gab es mehrere solcher Stadtkönige und von Gera sieht man jetzt nur noch einen sogenannten Tell, einen Berg, sagt man so, ein Tell. Das ist vom Prinzip her der Schuttberg der vielen Jahrhunderte, wie diese Stadt immer mal wieder zerstört wurde, aufgebaut wurde. Sie ist dann nicht wieder bewohnt worden. Man würde dort dann weiter graben können. Man hat so weit gegraben, dass man weiß, es ist Gera. Und Abimelech, wenn man diesen Namen von dem König übersetzt, heißt das, mein Vater ist König. Nach damaligem Recht konnte ein solcher Herrscher jede x-beliebige unverheiratete Frau in seinen Harem einfach holen, wie er das hier so getan hatte. Wir lesen nicht, warum es Abimelech so tat. War es noch einmal die Schönheit der Sarah? Wir hatten das im Kapitel 12 schon einmal, als Abraham nach Ägypten kam. Oder war es ein politischer Schachzug? Dort kommt ein reicher Nomadenscheich und ich will mit dem freundschaftlich verbunden sein und da hole ich jemand aus seiner Familie in meine Familie. Doch wir lesen, dass Gott dies gar nicht gefiel. Denn das Profane, das geschichtliche Recht, was dieser König für sich so hatte, setzt noch lange nicht Gottes ewiges Recht außer Kraft. Gott wird uns dann nicht einmal fragen und sagen, ja, entschuldige, ja, ich weiß, das war so gang und gäbe in deiner Zeit. Da war das eben so Recht und Sitte und deshalb hast du so gehandelt. Nein, er wird uns nach seinem Recht urteilen. Er wird nach seinem Recht fragen und sein Recht ist ein ewiges Recht. Egal, was in dieser Welt gerade passiert, egal, wie gerade eine Kirche auch zu diesem oder jenem Recht in dieser Welt steht und sie es beachtet. Gott macht unmissverständlich deutlich, dass die Ehe unter seinem Schutz steht. Die Ehe darf nicht ungestraft von einer dritten Person angetastet werden. Die Welt lacht sich heute darüber kaputt. Aber es fließen auch unendlich viele Tränen, genau deshalb, weil so vieles kaputt geht. Und weil man meint, man könnte ohne Gottes ewigem Recht auskommen, gibt es so viel Leid. Und viele auch in der Kirche setzen sich leider darüber hinweg, obwohl es eindeutige Aussagen dazu zur Schrift gibt, ob ich mich hier schuldig gemacht habe oder nicht. Gut, die 10 Gebote gab es damals bei Abraham noch nicht so, wie sie Mose übergeben worden. Aber die Wahrheit, die in Gott liegt, die gab es schon, die in seinem Geist liegt, die gab es schon, die schon ins Herz auch gegeben ist. Und es wird eine Wahrheit sein, die bis in die Ewigkeit reicht. Und so bleibt bei Gott eine Halbwahrheit auch nur eine Unwahrheit, ein Unsinn. Du kannst nicht so bloß so halb das probieren. Eine Halbschwester, wenn sie dann Ehefrau wurde, ist eben Ehefrau und nicht mehr bloß Halbschwester. Das war die halbe Wahrheit. Und du kannst nicht bloß ein Stück aus der Bibel nehmen, du kannst nicht bloß die halbe nehmen, du kannst dich ja nicht bloß aussuchen, was dir gefällt, sondern du musst Gott mit allem akzeptieren und Gott, er akzeptiert keine Halbwahrheiten. Wir hatten eine ähnliche Situation im Kapitel 12, als Abraham nach Ägypten kam und es ist wieder die Angst um sein Überleben und sie lässt wieder in die gleiche Schuld fallen. Schuld kann sich wiederholen. Es gibt Theologen, die sagen, ja, dieser Text, der ist bestimmt nochmal einfach so reingekommen, das ist bestimmt bloß eine Wiederholung mit einem anderen Namen, Königsnamen. Nein, es ist so Tatsache, du kannst im Leben wiederholt auf das Gleiche reinfallen. Aus gleicher Angst, aus Lebensangst und die Furcht vor der Schuld und die Furcht vor Gott damit zu stehen mit deiner Schuld wird plötzlich kleiner als die Schuld, als die Furcht vor deiner Lebensangst, das die, die du hast. Oder diese Schuld wächst einfach auch und entsteht, weil dein Gottvertrauen gesunken ist und deine Freiheit zu einer Schuld wächst, weil dein Gottvertrauen geschrumpft ist. Oder die Schuld kann dann so unmenschlich werden, dass du deine Frau einfach den Harem des Königs gibst, damit du selbst überlebst. Es geht plötzlich nur noch um mich, Abraham. Man findet dann ja verschiedene Begründungen dafür, die so wichtig seien, um Schuld zu entschuldigen, um falsche Wege vielleicht neu einzuordnen. Das steigert das Selbstwertgefühl, wenn ich dies und jenes dann doch mitmache oder mich so oder so verhalte, wie die anderen auch. Und das sei doch so wichtig, dass ich zu mir selber finde. Nein, ich muss zu Gott, dem himmlischen Vater, finden. Oder das machen doch so viele. Und in der Gemeinde habe ich das auch schon gesehen. Nein, Gott fragt nicht, was der andere gemacht hat, sondern was du gemacht hast. Und ich brauche doch eine materielle Sicherheit. Der Herr hat versprochen, für uns zu sorgen, so gut, wie wir es brauchen. Abraham hatte von Anfang an Angst und hat es somit auf den Weg gegeben. Und als ich damals aus meines Vaters Haus ausziehe, habe ich damals meiner Frau schon gesagt, meine Liebe, sag, wo wir hinkommen, dass ich dein Bruder bin, im Vers 13. Und so zog von Anfang an der Kleinglaube mit diesem Abraham mit, diese Angst um sein Leben. Könnte sein, dass das für den einen oder anderen eine Überraschung ist. Abraham ist doch dieser Vater im Glauben. Abraham ist doch der, von dem wir lernen können. Natürlich lernen wir von ihm. Natürlich ist er ein Vater im Glauben. Aber keiner der Väter und Mütter im Glauben sind perfekt. Auch der Abraham nicht. Auch der Abraham ist kein Glaubensheld. Und Gott wartet auch nicht darauf, dass er irgendwo mal einen Glaubensheld findet, der es dann so schnurgerade durchschafft. Er beruft ganz schlichte Menschen, wie diese Jünger, die ja Jesus nachher später oft als Kleingläubige bezeichnen muss. Und die sind dann die Weltapostel geworden. Ja, Kleingläubige dürfen Weltapostel werden. Wir müssen nicht darauf warten, dass irgendwo die ganz besonderen Menschen auftreten, dass irgendwo die ganz besonderen Menschen sich versammelt haben oder sie irgendwo das Buch von einem ganz besonderen Menschen gelesen haben. Sie finden irgendwo immer eine Leiche im Keller oder das, was keine reine Weste ist. Das ist aber nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn Gott ist so souverän, er kann sich das leisten. Er kann sich das leisten, mit Unvollkommenen und mit Kleingläubigen sein Reich zu bauen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, dass ich da so mit reinkommen darf. Und erwarten Sie das bitte auch nicht von einer Kirche, dass sie perfekt sein müsste und dieser bin ich dann, von einer Gemeinde und in dieser bin ich dann. Der hat von Anfang an mit unvollkommenen Jüngern und mit unvollkommenen Israel, mit einem unvollkommenen Abraham und mit einer unvollkommenen Kirche gerechnet und macht es weiterhin so. Und wird es bis zum Ende so sein? Und wir können immer nur darum ringen, dass wir Schuld erkennen und dass wir dann daran arbeiten. Es ist ein Trost, dass mein Glaube nie zu klein ist und dass ich auch nicht auf einen anderen herabsehen kann und sage, was hat der schon wieder nicht geschafft oder wie zweifelt der schon wieder oder wie schwach geht denn der schon wieder durch die Welt? Leider hat uns das in der Corona-Zeit sehr belastet, wo man sich gegenseitig Vorwürfe machen wollte, wer nun stärker oder schwächer ist in irgendeiner Weise. Das ist unsinnig. Wir sind alle irgendwo mit unseren Schwächen belastet und haben dies alle irgendwo. Und deshalb gehen wir nebeneinander, miteinander. Und wenn wir einen haben an unserer Seite, der gerade durch solch ein Tief geht im Glauben, dann stehen wir ihm zur Seite und machen ihm nicht Vorhaltungen. Das müsstest du eigentlich als jemanden, der schon so lange im Glauben steht, besser schaffen. Abraham stand schon lange im Glauben, war im hohen Alter. Ich vermute, alle älter als sie. Doch bei dieser Schuldsituation und dann dieser Begegnung nachher mit dem Abimelech und Gott, wie Gott dann nachher zu ihm redet, wird jetzt noch Folgendes deutlich. Die Schuld, die ich in diese Welt setze als Gläubiger, belastet nicht nur mich, sie belastet sogar andere. Ungläubige leiden unter der Schuld der Gläubigen. Ja, Abimelech unter dem Abraham. Später mal ein Uriah unter David, weil David diese Bathseba heiraten will, lässt er diesen Uriah, ihren Ehemann, umbringen. Wir sollen ein Segen sein und was sind wir dann? Das ganze Gegenteil. Ja, und das war auch schon in der Geschichte der Kirche so. Wir haben Fehler gemacht oder es sind Fehler passiert, die sind auch in meinem Leben passiert. Und dann wird es das, genau das passiert jetzt, dass die Ungläubigen uns das immer wieder vorhalten. Ja, Was habt ihr da getötet oder wen habt ihr da verfolgt oder für wen habt ihr euch nicht eingesetzt in der Geschichte? Und das belastet, was Gläubige getan haben und wo sie sich schuldig gemacht haben. Es möge so sein, dass die Schuld immer wieder erkannt wird, dass man dazu steht. Es gab damals im Jahre 2000 stellvertretend für alle Christen, und das haben wir Evangelischen gerne angenommen, vom Papst eine große Entschuldigung für das, was in der Geschichte der Kirche unter anderem mit Kreuzzügen oder mit der Verfolgung der jüdischen Menschen passiert ist. Ich weiß nicht, was er alles aufzählte. Er sagt, ja, wir wissen, dass das war, aber wir wissen, dass das eine große Schuld war. Aber bis heute hängt es uns an. So kann die Schuld der Gläubigen im Wege stehen, dass Ungläubige zu ihm finden. Ob in der Geschichte Israels, in der Kirchengeschichte, in meiner persönlichen Geschichte oder in einer Geschichte einer Gemeinde. Und dann sehen wir, wie der Gläubige sich von Gott entfernt hatte und wie der Ungläubige in Gottes Nähe kommt. Gott hat da klare Maßstäbe und klare Konsequenzen, und er bleibt ein gnädiger Gott trotzdem, und er nähert sich diesem Ungläubigen, spricht zu ihm, der nichts dafür kann, der wusste das nicht. Und er sagt ja, was soll ich denn, ich habe doch das anders gehört und so weiter. Und Gott möchte ihn schützen, möchte diesen Ungläubigen schützen, der durch Gläubige in Not gekommen ist. Und er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Im Propheten Ezekiel lesen wir das nochmal so extra ausgesprochen. Ja, Gott kann zu Ungläubigen reden. Er hat damals zu diesem Aramäer Laban geredet, der ganz andere Götzen hatte, das war der Schwiegervater von Jakob, dass er den Jakob verschont. Und der Laban hat gehört. Oder zu dem Wahrsager Biljam am Euphrat hat er gesprochen, du kannst Israel nicht verfluchen, du kannst es nur segnen. Oder zu diesem Pharao, der sich als Stellvertreter Gottes empfand, und dann hat er ihn einen Traum geschickt, dass 7 fette Jahre kommen werden und 7 magere Jahre. Josef hat es dann so ausgelegt. Oder der babylonische Herrscher Belsazar bekommt von Gott ein extra Wort an die Wand geschrieben. Es war kein tolles Wort, aber immerhin hat er zu ihm gesprochen, dass nämlich sein Leben gerichtet ist. Oder zur Frau des Pilatus, die keine gläubige Frau war im Sinne der Bibel, hat er gesprochen im Traum, du Pilatus, halt dich da raus, dieser Jesus ist ein gerechter Mann. Und Pilatus hat das wahrgenommen und gesagt, ich wasche meine Hände dann lieber in Unschuld. Ja, eigentlich ist jedes Anklopfen Jesu, was anfängt an ein Herz anzuklopfen, ein Reden an einen, zu einem Ungläubigen, zu jemandem, der noch nicht mit Jesus lebt. Gott, also die Gläubigen haben nicht das Privileg, Gott spricht zu mir und die anderen müssen mal sehen, ich muss das denen das erklären. Gott kann genauso zu den anderen schon sprechen und macht es auch. So hat er zu Adam und Eva gesprochen, die vor ihm weggelaufen sind. So hat er zu Kain gesprochen, der auch weggelaufen war, als er seinen Bruder erschlagen hatte. So hat er zu Jona gesprochen, der auch weggelaufen war. Und so sprach er auch zu Paulus, der die Christen umbringen wollte und gerade auf dem Weg war, die Nächsten zu verhaften und zu töten. Gott ist viel souveräner, als wir oft denken. Und das wollen wir ihm weiterhin zutrauen. Wir wollen weiter in seiner Spur bleiben und für ihn da sein. Nicht sagen, okay Gott, du bist so souverän, du schaffst das schon ohne mich. Nein, das wäre die falsche Schlussfolgerung. Aber er schafft viel mehr und viel andere Wege kann er gehen, als wir es uns oft vorstellen können. Wundern Sie sich nicht, wenn Gott auch durch unheilige Situationen sprechen kann, durch ungläubige Menschen sprechen kann, das gibt es. Abschließend sehen wir, Abimelech will schnell alles bereinigen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Manche sagen, ja, ich weiß nicht, habe ich das richtig gehört oder gibt es da Gott wirklich oder sollte ich darauf hören oder naja, vielleicht bin ich doch im Recht. Früh ist er aufgestanden, sehr früh, hat gleich seine anderen Leute da, seine Berater geholt. Also, das muss ich so schnell wie möglich klären, nicht auf die lange Bank schieben. Dabei leben wir eine hohe Wertschätzung der Frau. Wenn man immer wieder darüber spricht, was es in der Bibel, im Alten Testament, wie werden da die Frauen eingeordnet oder nicht eingeordnet, wir erleben hier eine hohe Wertschätzung der Frau. Sie soll ohne Makel leben und sie soll gerechtfertigt sein. Ich lese uns noch die letzten Verse im Kapitel 20. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm Sarah seine Frau wieder und sprach, siehe da, mein Land steht dir offen, wohne, wo es dir wohlgefällt. Und zu Sarah sprach er, siehe da, ich habe deinem Bruder 1000 Silberstücke gegeben, siehe, das soll eine Decke sein über den Augen aller, die bei dir sind, dir zugute, damit es bei dir Recht verschafft wieder. Abraham aber betete zu Gott, da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren, denn der Herr hatte zuvor hart verschlossen jeden Mutterschoß im Hause Abimelech um Sarahs, Abrahams Frauen willen. Es gibt eine hohe Summe, einen hohen Wert, den er gibt, zurück, sagte, diese Frau soll nicht irgendwie zu Unrecht beschuldigt werden, sie soll ihre Ehre bekommen, die ihr gebührt. Der Ungläubige lässt es sich viel kosten, dass die Ehre wiederhergestellt wird. Wie viele Wunden heilen nicht, weil die Ehre, die verletzte Ehre, einfach im Raum stehen bleibt. Und Gott setzt Abraham wieder in diese Kindschaft ein. Abraham darf für Abimelech beten. Der Schuldige, der sich schuldig gemacht hat, darf wieder Gott dienen. Und Gott hört auf sein Gebet und er schenkt die Heilung. Dieser Kleingläubige, Abraham, dieser, der einfach darum gelogen hat, dieser, der nicht Gott zugetraut hat, dass er ihn beschützen könnte, bekommt eine Gebetserhörung, dass Abimelechs ganzes Haus und all die das sind, geheilt werden. Es liegt nicht daran, ob ich der besondere Glaubensheld bin, dass ich für jemanden bete und er gesund wird. Es liegt nicht daran, dass der andere, vielleicht der da krank ist, ein besonderer Glaubensheld sein müsste und dann würde er Heilung erfahren. Es ist und bleibt Gnade. Es ist weder der Verdienst des Abrahams noch der Verdienst des Abimelechs, dass Heilung erlebt wird. Und das ist unterschiedlich, es bleibt Gottes souveräne Art. Und so ist es bis heute, ob wir dieses oder jenes Problem durchleben, ob wir einfach in den Alltag reinleben, ob wir unser Christsein einfach leben wollen in aller Kindlichkeit. Wir leben heute von der gleichen Gnade wie damals auch der Abraham. Von der Gnade lebte. Amen. Der Friede Gottes, welcher größer ist, als jeder Verstand erfassen kann, er bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen.